Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Wir sind auf den Digital Experience Days in Berlin und ich habe das Glück, hier Martin Münches zu treffen. Er ist Marketingleiter bei Trox. Und hallo Martin.
Hallo Thorsten.
So, du hast einen wunderbaren Vortrag gerade gehalten. Dankeschön. Zu den Applikationen, die ihr macht und insbesondere auch zu eurem Konfigurationstool. Ja. Sag erstmal ganz kurz was für die, die es nicht wissen. Was ist Trox? Was stellt Trox her?
Genau, die Trox SE ist ein Unternehmen im Mittelstand. Seit 1951 beschäftigen wir uns mit der Frage, wie wir Räume lüftungsseitig komfortabel und sicher machen. Das heißt, wir produzieren die Produkte und Dienstleistungen von der Lufterzeugung über die Luftverteilung, Steuerung, Regelung bis hin zur Entrauchung, alles vom Komfort bis zum hoffentlich nicht eintretenden Havariefall und sind hier auch, wo wir in Berlin sind, auch in dem Hotel hier verbaut, im NH-Hotel oder am Berliner Flughafen, im Bundeskanzleramt oder in der Charité. Also das machen wir mit 5000 Mitarbeitenden auf allen 5 Kontinenten bei knapp 22 Produktionsstätten, die wir unterhalten und sind damit seit 1951 recht erfolgreich sozusagen.
Und das heißt, ihr seid ein klassisches B2B-Unternehmen, wo der Schwerpunkt der Kommunikation über den Vertrieb läuft und über Kontakte auf Messen, wenn ich das richtig verstehe.
Genau, also die Vertriebsseite spielt natürlich eine wichtige Rolle, Thorsten. Wir haben hier den Faktor natürlich, dass wir relativ bekannt sind. Wir sind mit Sicherheit eine in der Markenhistorie bekanntesten Marken und einer der bekanntesten Anbieter im deutschsprachigen Raum ohnehin. Das bedeutet, wenn jemand an ein Gebäude denkt und an Lüftung, ist die Wahrscheinlichkeit der Kontaktaufnahme bei uns sehr, sehr hoch. Und die Messen aufgrund der Corona-Pandemie, die spielen vielleicht eine nicht mehr so ganz stark ausgeprägte Rolle. Da geht es vielleicht eher um das Thema Markenpflege. Aber der klassische Anbahnungsprozess findet bei uns einmal über Web statt und auch über bestehende Kontakte, über bestehende Menschen, die mit uns schon seit Jahrzehnten teils im Dialog sind und auch viele Projekte schon gemacht haben.
Und wie kriegt ihr das hin? Also die Website ist wahrscheinlich Anlaufpunkt, wenn ich jetzt sage, ich habe da ein Problem und habe noch keinen Kontakt zu euch oder suche den Kontakt, dann ist die Website der wichtigste.
Genau, wir haben, also der Web-Traffic ist, glaube ich, der am meisten bei uns relevant ist. Dann gehen wir über die sozialen Medien, aber in erster Linie ist es bei uns Instagram. Man darf halt nicht vergessen, die Zielgruppe, die wir ansprechen und auch die Kundinnen und Kunden von der Altersstruktur sind natürlich in ihren Mit-50ern beheimatet, also zum Gros. Wir haben jetzt einen Generationenwechsel bei vielen Unternehmen. Das heißt also, dass die Nachfolgerinnen dann im Alter zwischen Anfang, Mitte 20 bis in den frühen 30ern sind und die natürlich andere Kommunikationswege wählen und dementsprechend findet auch so ein bisschen Paradigmenwechsel statt.
Also lass uns gerade mal bei den 55-Jährigen bleiben, die auf die Website gehen, um sich im schlimmsten Fall nur die Telefonnummer rauszusuchen und dann anzurufen. Was ist da so der klassische Weg? Kannst du die auch über Internet irgendwie erreichen oder ist es da besser, ganz groß die Telefonnummer, eine 0800er Nummer einzublenden, wo ich dann gleich anrufen kann?
Ich glaube, beides ist wichtig. Auf der einen Seite haben wir Nutzerinnen, Nutzer oder auch Kundinnen, Kunden, die seit Jahrzehnten mit uns arbeiten. Das heißt, sie kennen ihren Ansprechpartner. Die wissen, wen sie fragen müssen. Die kennen die Leute. Das ist persönliche Beziehung, jahrzehntelang gewachsen. Die rufen die an oder die schreiben denen eine E-Mail. Aber gerade bei den Leuten, die jetzt, sagen wir mal, gerade auf der Baustelle sind, die wenig Zeit haben, die sofort etwas benötigen und oder suchen. Für dieses halt die Aufgabe letzten Endes, was Niederschwelliges anzubieten, dass sie sofort zu einem Ergebnis kommen. Und das kann die Website sein. Das können aber auch zum Beispiel solche Sachen sein wie unser Doku-Portal oder auch die Webkonfiguratoren, wenn es um reine Auskünfte geht. Also zu sagen, was kann das Produkt, was muss ich beim Einbau beachten oder vielleicht, was hat's für eine Lieferzeit? Was kostet das eigentlich? Also diese Sachen, die nicht einen Telefonanruf rechtfertigen, weil ich die Zeit nicht habe, sondern wo ich sofort, schnell, mit wenig Klicks zu einem Ergebnis komme, egal von welchem Gerät ich mir das anschaue.
Da sagst du, ist es heute schon so, dass die Menschen nicht das machen, was ich bin auch etwas älter, ich bin aber internetaffin, was ich mache, ich versuche, wenn es geht, anzurufen, außer ich weiß, da ist eine wirklich gute Usability dahinter, auf die ich mich verlassen kann.
Ja.
Wie ist die Realität, sei ehrlich?
Ehrlich bin ich grundsätzlich, aber tatsächlich, es ist bequemer anzurufen natürlich. Am Anfang, wir betreiben jetzt unsere Kundenplattform MyTrox schon seit 2019 Da hatten wir, die Anekdote hatte ich ja vorhin schon mal berichtet, eine Service-Nummer mit angeboten, um den Leuten beim Registrierungsprozess zu helfen, der eigentlich auch automatisiert über das CRM hätte laufen können, aber für neue User, um die da durchzuleiten. Das haben die Leute gemacht, die haben angerufen, nach dem Preis gefragt. Also die Eintrittsbarriere ist dann schon noch niedrig, einfach zu sagen mit der Hemmschwelle, ich rufe mal jemanden an. Man muss aber auch realistisch sein, ich glaube auch perspektivisch für uns als Unternehmer, auch für andere, welches Service-Niveau können wir denn anbieten? Und wenn ich es schaffe, beispielsweise Preisauskünfte und Lieferzeiten, was eigentlich bei den meisten Anrufenden, rein wenn wir es numerisch uns anschauen würden, der Hauptgrund des Anliegens ist, wenn wir das schaffen, niederschwellig anzubieten, merken wir, dass diese Anrufe signifikant gesunken sind. Also wenn ich jetzt eine Zahl zwischen 0 und 100% sagen müsste, wären es mit Sicherheit, dass wir 95% weniger diese Form von Direktanfragen haben und es geschafft haben, dass die Leute eigenständig sich helfen können. Also Selbstwirksamkeit erleben bei denen, wenn es um die Auskunft geht, was brauche ich denn? Wir können dann die Zeit nutzen wirklich, um die herausfordernden Themen zu lösen. Also wo ist der LKW? Wann kriege ich meine Ware? Hier ist was beschädigt worden. Vielleicht hat was gefehlt. Oder ich möchte noch schnell was ändern. Wie können wir das denn noch auf die Wege bekommen? Das ist wertschöpfende Zeit für die Kundinnen und Kunden. Nur auch da, ganz ehrlich, Thorsten, das ist nicht von heute auf morgen passiert. Das hat locker 3-4 Jahre gedauert,
das ist klar.
Die Leute dahin zu bewegen.
Ja, natürlich, das ist klar. Da reden wir gleich drüber, über Verhaltensänderungen. Das ist eine sehr langfristige Sache. Aber zunächst einmal bin ich daran interessiert, auf dem für mich möglichst bequemsten Kanal möglichst schnell an die richtigen Informationen zu kommen. Und da die erste Frage, wenn ich euch anrufe, wie gut ist eure Call Recognition und wie gut könnt ihr dann schon dem Agenten, der dann da sitzt oder dem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die da sitzt, in der Datenbank schon gleich Informationen bereitstellen, damit die ein bisschen drauf vorbereitet sind?
Ja, tatsächlich. Wenn also bei uns jemand anruft und jetzt im Kundenservice landet, dadurch, dass wir sozusagen die Genehmigung haben von unseren Kundinnen und Kunden, CRM-seitig, habe ich auch direkt den Kontakt, der dann anruft. Ne? Also ich gehe direkt in das Customer Sheet rein. Wir arbeiten mit Microsoft Dynamics. Da kann man auch dann direkt sehen, wer ruft an. Ich sehe die laufenden Bestellungen bei ihm. Ich sehe eventuell auch irgendwelche Service-Incidents, die damit hochkommen. Das bedeutet, ich habe schon ein sehr holistisches Bild. Und ehrlicherweise ruft uns nicht jemand einfach aus dem kalten Lameng heraus an, nach dem Motto, oh, ich brauche jetzt mal eine Brandschutzklappe, sondern er hat schon eine Beziehung zu uns. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass ich eine sehr, sehr vollständige Historie habe, sowohl über Bestellungen als auch über Konfigurationen und so weiter, dass ich weiß, mit wem habe ich es zu tun.
Hm. Ja. So, und es wird gleich in unserem Gespräch auch um Customer Self-Service gehen. Das heißt, wir haben als Unternehmen ein Interesse, dem Kunden einen Vorteil zu bieten. Und um dieses hinzukriegen, kann es manchmal sinnvoll sein, schon den Callcenter-Mitarbeitern Zugriff auf ein ähnliches System zu geben. Das heißt, die Frage, was machen denn die, die am Telefon drangehen, haben die auch Zugriff auf rudimentäre Konfigurationsmöglichkeiten, um mir rudimentäre Konfigurationsvorschläge auch schon zu machen oder einfache Fragen zu beantworten?
Tatsächlich, der Vorteil, den wir haben im Kundenservice in Deutschland oder auch in den angeschlossenen Gesellschaften, wir machen das nur mit eigenen Leuten. Das heißt, die Leute, die dort arbeiten, sind entweder Account Manager oder die sind eben Auftragserfasser oder sie arbeiten im Support. Aber alle Leute wissen auf der einen Seite, was wir tun, haben auch eine Befähigung im CRM oder im ERP-System zu arbeiten, wo auch die Konfiguratoren reinarbeiten und können mit den Kunden auf Augenhöhe kommunizieren. Das bedeutet, der Großteil unserer Mitarbeitenden weiß teils besser, was der Kunde eigentlich möchte in der Konfiguration, als teils der Kunde selber. Das erleben wir immer wieder. Also gerade, wenn es um Sonderanbauten geht und so weiter. Das bedeutet, wir haben auf beiden Seiten eine hundertprozentige Vollständigkeit von Informationen, was den Kunden abholt, weil er sagt, es lohnt sich, mit dem zu arbeiten, weil der kennt mich historisch gewachsen. Also ich habe eine bestehende Beziehung zu diesen
Leuten. Ich wiederhole nochmal ganz konkret die Frage.
Ja.
Geht diese Person, um eine Frage zu beantworten, auch in euer Konfigurationssystem rein bei bestimmten Fragen?
Du meinst jetzt den Kunden?
Während des Gesprächs. Nicht der Kunde, sondern der Mitarbeiter, der am Telefon ist.
Ja. Also das, und wenn wir jetzt ein konkretes Beispiel nehmen würden, wenn wir jetzt von einem Lüftungsgeräte-Konfigurator ausgehen würden, dann kann der mit der Konfigurationsnummer des Kunden sich darauf aufschalten und kann das gemeinsam mit ihm durchgehen. Und kann
dann speichern, diese Konfiguration auch speichern.
Das, genau. Und der Kunde hat dann etwas Vollständiges. Der Vorteil ist halt, er ist mit dem Kunden zeitgleich unterwegs, kann das auch eben in Echtzeit mit ihm gemeinsam besprechen. Wir sparen wertvolle Zeit des Kunden, aber auch des Kollegen oder der Kollegin vor Ort. Und der einzige Aspekt, den ich bei den anderen Anbietern sehe, die jetzt keine konfigurierbaren Produkte haben wie wir können jetzt nicht irgendwie Warenkörbe mal eben schnell neu zusammenstellen, weil sie eben konfiguriert werden müssen. Ne? Also wo es jetzt nur Standard-Items on Stock gäbe, könnte man sagen, wissen Sie was, Herr Kunde, ABC habe ich Ihnen zusammengestellt, ich schicke Ihnen kurz den Link, bitte bestätigen, dann können Sie sofort den Checkout machen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ein Lüftungsgerät für 150.000 Euro bei uns mal eben über eine E-Mail kauft, die ist relativ gering. Ne? Also von daher, früher musste jemand hinfahren, sich mit ihm hinsetzen, sich das angucken, die Listen durchgehen, das zusammenstellen an seinem Computer. Also unser Außendienst hatte das Konfigurationsprogramm auf seinem Computer und ohne die Konfiguration bei ihm hat der Kunde nicht mal ein Ergebnis gesehen. Und das schaffen wir heute.
Welche Erfahrungen habt ihr oder könnt ihr Calls auch switchen, dass ihr sagt, okay, lass uns auf Zoom, auf was auch immer gehen und Screen-Sharing machen?
Ja. Gerade durch die Corona-Zeit ist das signifikant die Anforderung gewesen. Keiner konnte zum Kunden, kein Kunde konnte zu uns. Und da hat das am Anfang tatsächlich noch mit, sagen wir mal, diesen anfänglichen WebEx-Themen angefangen. Mittlerweile arbeitet die gesamte Organisation mit Microsoft Teams und das ist überhaupt gar kein Problem. Das ist gängige Praxis zu sagen, lass uns kurz auf den Plan gucken, lass uns kurz in den Konfigurator gucken und wir schauen halt, dass wir Produkte oder auch Konfiguratoren, Tools anbieten, die sich nahtlos in die Lebensrealität der Kundinnen und Kunden integrieren. Das bedeutet, die können das einfach in ihre Planung mit rüberziehen. Beispiel, beim Lüftungsgerät bleiben wir jetzt, Thorsten. Wenn ich es fertig konfiguriert habe, das schaffe ich innerhalb von 3 bis 5 Minuten, dann kann ich eine Standortberechnung machen. Das heißt, ich habe die Energiekostenverbräuche über den Jahresgang eines Gebäudes und ich kann sofort die BIM-Datei exportieren, also ein 3D-Modell, was ich in meine BIM-Planung integrieren kann. Das ziehe ich einfach rüber, das ist da und ich kann damit weiterarbeiten. Ich muss auf niemanden warten. Zeit ist halt in dem Falle wirklich Geld und danach kann ich immer noch optimieren. Also ich biete dem Kunden an, mach's entweder alleine und wenn nicht, helfe ich dir. Ich helfe dir digital, ich helfe dir auch gerne vor Ort. Und oh Wunder, die meisten Leute wollen es einfach digital. Das machen wir dann über Teams beispielsweise.
Jetzt eine Frage. Die Erfahrungen, die ihr mit euren eigenen Mitarbeitenden macht in der Nutzung des Konfigurators, fließen die auch in die Weiterentwicklung des Konfigurators ein?
Genau, natürlich. Man muss dazu sagen, der frühere Easy Product Finder, EPF heißt der, der war immer eine stationär installierte Lösung und da gab es auch immer einen Key-User-Anwenderkreis, also von Leuten, die Incidents gesammelt haben, gesagt, was da hat er sich aufgehängt, da hat das nicht funktioniert, also Leute, die wirklich ganz tief in der Materie sind. Das birgt auch immer das Risiko, dass die Leute natürlich immer nach den Fehlern suchen, natürlich, ne? Und die sagen, das geht nicht und wenn das und das nicht passiert, dann brauchen wir es gar nicht mehr zu benutzen. Seit das in der Cloud arbeitet, haben wir erstens weniger Performance-Probleme. Es gibt aber immer noch Leute, und das ist auch gut so, die sich tagtäglich damit beschäftigen und sagen, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Und die spielen ihre Rückmeldung kontinuierlich an ihre Ansprechpartner dann in der IT zurück, die das auch eigenständig entwickeln. Wir haben keine externen Entwickler, wir haben nur interne Entwickler bei uns. Das bedeutet, ich habe eine Kollegin oder einen Kollegen, der sich damit beschäftigt. Dann ist der Umgangston schon mal sehr freundlich und vor allen Dingen, es bleibt erstmal in der Familie, es bleibt intern so. Und die priorisieren, entscheiden und releasen dann immer wieder ins Web oder in die Cloud neue sozusagen Lösungen oder Implementations, die dann immer wieder kommen, so dass man sagt, pass auf, das und das haben wir jetzt geändert, das ist neu, testet das mal. Also wir haben schon eine sehr, sehr nutzerzentrische Sicht. Es scheitert, wenn dann immer an der Zeit, ne? Also du hast immer wieder neue Wünsche.
Das ist überhaupt keine Frage, ja. Dass man da priorisieren muss und so weiter. Das ist überhaupt keine Frage. Fällt dir jetzt aus dem Stand heraus irgendetwas ein Vorschlag, der von euren Mitarbeitenden kommt, wo ihr gesagt habt, ja, da haben wir was geändert am Konfigurationssystem, am Konfigurator und das war echt gut, dass wir das bekommen haben, diese Information.
Es geht immer wieder um die Berechnung der Abmessung von Lüftungsgeräten zum Beispiel. Wir reden am Ende von diesem Prozess der Verdeckelung, ja, also wie das Ganze dann zugemacht wird. Da gab es mit Sicherheit ganz viele Hinweise bei dem Thema von Wärmetauschern, Wärmerückgewinnungssystem, was wie genommen werden soll, damit es vernünftig mit berücksichtigt wird. Es gibt jede Woche tatsächlich immer wieder Zusammenkünfte, wo dann darüber gesprochen wird. Ne? Also wo dann gesagt wird, pass auf, das und das ist mir aufgefallen, ich wollte das und das auslegen. Dann guckt man sich das gemeinsam an. Dann sagt man, pass auf, an der Stelle passiert jetzt das. Kann das sein? Ja, nein? Wie können wir es ändern? So, 2 Wochen später kommt jemand zurück und sagt, das ist ja natürlich auch schön bei der ganzen, mit den ganzen Sprints, die man dann zwischendurch macht. Also Softwareentwicklung wird agiler. Dann kommt jemand zurück, sagt, pass auf, ich habe das eben gerankt, ich habe es bewertet, das machen wir in 3 Wochen und dann komme ich in 5 Wochen und sag dir, wie es gelaufen ist mit dem nächsten Sprint. Abgehakt, ja, nein. Wahrscheinlich abgehakt, dann geht's weiter. Das ist halt eine endlose Kette. Aber auch da hat sich ja viel verändert, ne? Weil tatsächlich war es früher so, da musstest du das ganze Programm umschreiben. Heute sind es kleine gekapselte Bereiche. Das heißt, man wird schneller. Wird man alle zufriedenstellen? Auf gar keinen Fall. Das wird immer Leute geben, die sagen, nee, das finde ich nicht gut.
So, jetzt zu diesem wunderbaren Konfigurator, der dann auch von den Kunden genutzt wird, weil er eben im Kontakt mit Kunden auch weiterentwickelt wird, also kundenorientiert ist. Was sind die meistgenutzten Funktionen und meistgenutzten Applikationen im Konfigurator?
Das ist einmal beispielsweise, wenn wir von Lüftungsgroßgeräten sprechen, die komplette Auslegung von einem Lüftungsgroßgerät. Dann haben wir aber auch ganz normal Konfigurationen von einzelnen Produkten. Also wir verkaufen ja sehr viele Brandschutzklappen, Volumenstromregler. Da geht es darum, wenn ich halt bestimmte Anbauteile habe, wie hoch ist die Lieferzeit? Das gibt mir das System durch. Wenn ich mich eingeloggt habe mit meinem Login für die Plattform, dann bekomme ich auch den Preis ausgespielt und habe auch gleich die Lieferzeit dazu. Und das wollen die Leute wissen. Tatsächlich, früher haben die sich PDFs runtergeladen, kilometerweise, und haben geguckt, ja, die Serie EKJZ, wann hatten die ihren Lieferzeitpunkt, wenn ich heute bestelle, wie viele Werktage? Das haben die heute auf einen Klick. Und das sind auch so unsere Highrunner. Wir haben relativ viele Sachen wie solche Deckendurchlässe, wie wir sie hier Hotel haben. Wir haben Klassiker wie Brandschutzklappen, aber auch solche Produkte, die häufig ausgetauscht werden, wie Filtertaschen, die in Lüftungsgroßgeräten dann alle 6 Monate teils gewechselt werden, die sich eher für einen E-Commerce-Ansatz anbieten, als beispielsweise explosionsgeschützte Entrauchungsklappen für irgendwelche Sonderanwendungen wie Labore und Kernkraftwerke. Für so viel 1000 Euro kommt keiner auf die Idee zu sagen, ach, die kaufe ich online, ne? Sondern da will auch jemand für sehen, das ist okay. Aber je niederschwelliger der Produktwert, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass jemand schnell online konvertiert und dann kauft.
Ich vermute, in eurem CRM-System habt ihr eine ordentliche Segmentierung der Zielgruppen, Segmentierung der Ansprechpartner, Account-Based Marketing, also wer ist für was zuständig und wer greift zu. Was sind die Gruppen, die das Konfigurationssystem am meisten nutzen?
Ist zweigeteilt tatsächlich. Wir arbeiten ja sowohl zweistufig im Direktvertrieb als auch dreistufig über Handelspartner, sehr, sehr große Anbieter in Deutschland, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten. Da ist es tatsächlich die Sachbearbeitungsebene, die für ihre Kundinnen und Kunden wiederum wissen will, wann kommt denn das Produkt, wann ist es denn da. Wir haben in unserer Plattform auch nochmal alles an Lieferscheinen hinterlegt beispielsweise. Also der gesamte Lieferverkehr ist darin abgebildet. Das bedeutet, hat die Spedition abgeliefert, hat sie mängelfrei abgeliefert, ist es unterschrieben. Wir stellen den Kunden die Rechnung zur Verfügung, alles online, Self-Service, On-Demand. Das gab früher kilometerlange E-Mails, das gab unendliche Telefonate. So, das haben wir auf der einen Seite, also operativ. Das machen übrigens auch die Anlagenbauerinnen und Anlagenbauer. Die sagen also, wann kommt meine Ware? Was habe ich bestellt? Wo ist sie? Ist sie abgeliefert? Ja, nein. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt über Plattformnutzung sprechen im Sinne von Konfiguration, dann sind es vor allen Dingen Ingenieurbüros, Planerinnen, Planer. Dann sind es eben Generalunternehmer oder auch Investoren, die sagen, gerade im Investorenbereich, für so ein Hotel hier, lass mal eine Schnellauslegung machen. Was kann das Gerät? Was kostet das über den Jahresgang? Das bieten wir kostenlos mit an. Und dann kriegt er sofort ein Ergebnis. Der Ingenieur möchte natürlich seine gesamte Planung schon relativ weit voranschreiten lassen. Und er guckt deshalb auch relativ dezidiert rein, welche Produkte er mit den Wizards in seine Planung wiederum integriert. Da haben wir eigentlich, je früher jemand in der Gebäudeplanung und Ausführung ist, desto umfangreicher der Serviceapparat. Und je weiter hinten er ist in der Ausführung, desto geringer, weil die meisten Parameter sind schon da und bekannt. Dann möchte ich nur noch im sozusagen transaktiven Verhältnis Rechnungen, Belege und Scheine haben. Und dann ganz am Ende, das ist, glaube ich, das Entscheidende, wenn wir jetzt über Facility Management und Service sprechen, wenn jemand Ersatzteile haben möchte, kriegt er die über seine Bestellung, dann sieht er, welche Ersatzteile dazugehören. Und vor allen Dingen kann er auch alle service-relevanten Themen wie Montageanleitungen, Betriebsanleitungen, technische Dokumentation auch übers Portal sich anschauen, hat die Suchfunktion. Früher musste der Kilometer durch Papier wälzen, heute gibt er ein, 3, 4 Suchbegriffe und kommt sofort auf die Seite und sagt, ah, guck mal, beispielsweise Einbau in der Holzwand von einer Brandschutzklappe. Okay, kommt er sofort auf die Seite. Früher musste der sich durchscrollen oder irgendjemand fragen. Haben wir abgekürzt, innerhalb von 2-3 Sekunden sofort ein Ergebnis. Spart Zeit.
Du hattest so ein schönes Beispiel, wo jemand sonntagabends auf die Idee kommt, oh verdammt, ich brauche am Montag was. Wer war das und was war das nochmal?
Genau, das war der Planingenieur, der natürlich sonntags nicht arbeitet und immer pünktlich vorbereitet ist, aber angenommen mal, es wäre so, würde der sonntagabends sagen, boah, ich habe morgen die Baubesprechung mit dem Investor und der möchte von mir wissen, beispielsweise, wenn er jetzt das Gerät von der Firma Trox nimmt oder auch jemand anderem, die Auslegungsparameter funktionieren nur bei uns natürlich, aber angenommen, der hätte morgen um 10 einen Termin und der möchte aussagefähig sein, dann würde der bei uns über den Konfigurator sich einen X-Cube auslegen können und würde sagen können, für so einen Hotelkomplex brauche ich das und das an Frischluft, an Abluft und so weiter, kann die ganzen technischen Spezifika sich schon auswählen, wie als wenn du dein Auto bestellst, ne? Und ich weiß nicht, wann du das letzte neu gekauft hast, ne? Keine Ahnung. Aber du wirst wahrscheinlich nicht einen Papierkatalog genommen haben, ne? Sondern du hast es wahrscheinlich online konfiguriert und auch direkt bestellt. Aber in dem Falle genau so, der klickt sich durch, der drückt auf den Knopf, der gibt die Parameter ein, der kriegt einmal die gesamte Auslegung mit dem technischen Datenblatt dazu und der bekommt auch gleich schon die standortbezogenen Unterhaltskosten und auch die Laufzeitkosten und der weiß auch, was er für Energieverbräuche fahren muss und so weiter. Der nimmt das mit in seine Besprechung, legt das auf den Tisch. Der wirkt nicht nur kompetent, sondern der hat auch schon was dabei, mit dem jeder in dem Raum weiterarbeiten kann. Und selbst wenn danach dann noch jemand sagt, okay, das und das würden wir gerne ändern oder das können wir vielleicht so und so betrachten, kann er immer noch nachträglich machen, das Projekt ist gespeichert. Oder er ruft unseren Kollegen an und sagt, hör mal, hier, Karl-Erich, kommst du mal vorbei? Ich habe hier gerade das und das Thema. Warum soll der jedes Mal jemanden fragen, wenn es noch gar nicht so weit ist? Aber wir bieten ihm an, seine wertvolle Zeit gut zu nutzen, bei den Entscheidern im Bau einen guten Job zu machen und am Ende, und das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende, wenn wir jetzt die Kette durchgehen würden und der hat irgendwann mal konfiguriert, adaptiert und hat es dann bestellt, dann bekommt der genau das, was der vorher sich ausgesucht und überlegt hat. Genauso von uns gebaut, weil wir sehen es und wir kennen es schon seit zum Teil dann 1 Jahr oder 2 Jahren. Und dann gibt's auch kein rechts, links, hätte man das mal vorher gewusst. Nee, das gibt's dann genauso, wie es geplant und gewollt.
Jetzt ist so ein Konfigurator ja meistens recht komplex, gerade im B2B. Das heißt, du brauchst eine Desktop-Oberfläche. Gelingt es euch auch rudimentär, so eine Art Kopie davon auch mobile zur Verfügung zu stellen?
Ja, also wir arbeiten ja in der Cloud. Das heißt, wir haben nur das Frontend, was wir ausspielen an den Kunden. Um alles andere kümmern wir uns. Das gesamte Backend, alles, was an Konfiguratorlogik dahinter ist, alles, was an Parametrierung dahinter ist, an Berechnungen, also das Ganze, was so schwerfällig ist und was auch Energie und Zeit und Know-how kostet. Das haben wir dann schon fertig übernommen. Das bedeutet, der Kunde hat entweder mobile oder über die Desktop-Version einfach nur das Frontend, was er ausgespielt kriegt. Dafür braucht er eine Internetleitung. Alles andere haben wir im Hintergrund schon geregelt.
Martin, das klingt alles ganz perfekt und das klingt so, als wenn du nur eine E-Mail schreiben musst. Liebe Kunden, wir haben jetzt den perfekten Konfigurator und alle Kunden gehen sofort nur noch auf den Konfigurator. Mhm. Wie ist die Realität? Wie seid ihr vorgegangen?
Das ist gemischt. Also wir haben auf der ISH, der Weltleitmesse in Frankfurt für Sanitär, Heizung und Klima 2019 den ersten Wurf vorgestellt. Das war erstmal so ein bisschen Aufruhr, weil alle sagen, oh, jetzt machen die ja digital und guck mal, ne, und dies und das. Und auch viele sagen, ach nee, ich rufe lieber an, ne? Also ich möchte lieber weiter in meinem Standard bleiben und analog. Und was uns in die Karten gespielt hat, war mit Sicherheit der ganze Aspekt Corona. Also als es gar keine Alternative gab. Es konnte keiner vorbeikommen, es ging nämlich einfach gar nicht. Und dazu den ersten Schub gegeben und vor allen Dingen zu fragen, was wollen die Kunden denn wirklich? Wollen die wirklich 200 Serien konfiguriert haben im Konfigurator? Nein, wollen sie nicht. Und auch da muss man aus einer unternehmerischen Sicht immer beurteilen, reicht nicht auch einfach mal ein MVP in der Hinsicht zu überlegen, wo haben wir denn wirklich einen Kundenschmerz, den wir sofort lösen? Beispiel ist für mich immer noch perfekt Ersatzteile oder Beschaffung von Filtermedien, weil am Ende muss man sich klar sein, diese gigantischen Millionenumsätze drehst du nicht im B2B-Bereich über einen Shop. Da hat keiner die Notwendigkeit für, weil eine alte Kollegin von mir sagt immer, so schnell schießen die Preußen nicht. Von der Anbahnung bis zur Umsetzung dauert das zum Teil, wir sehen es am Frankfurter Flughafen, Jahre, wenn nicht sogar ein Jahrzehnt. Und da gibt's viel Gesprächsbedarf. Für mal aber ein Ersatzteil kaufen, für mal eine Preisanfrage bekommen oder eine Lieferzeit oder mal so ein Gerät auslegen, da habe ich auf einmal einen Mehrwert. Und da stärker drauf zu gehen, hätte wahrscheinlich ab 2019 uns deutlich mehr geholfen und hätte auch eine höhere Akzeptanz noch geschaffen, als zu sagen, ach so, ja, jetzt haben die auch noch einen Webshop. Warum soll ich denn meinen Bestandskanal verlassen? Weil auch da ist die Frage, wer bewegt sich denn eigentlich im Online-Bereich in unserem Shop? Wenn wir jetzt von Preiskäufern ausgehen, die haben natürlich ein Interesse, bei Filtermedien einen guten Kurs zu haben und schnell an ihre Ware zu kommen. Die Leute, die schon mit uns arbeiten, die kennen unser Preisgefüge, die kennen unser Serviceniveau. Die fühlen sich ja zum Teil auch als Kunde zweiter Klasse. Stell dir mal vor, ne, du kriegst jetzt hier die Info und sagen dir, Herr Schwarz, ja, Sie haben uns immer gekauft, finden wir gut. Schön, dass Sie uns anrufen. Ich habe gesehen, letztes Jahr lief nicht so gut mit uns zusammen. Würden Sie bitte jetzt den Shop benutzen? Bitte auf die Plattform gehen. Ja, das kannst du ja nicht bringen. Das kannst du nicht machen. Also musst du einen Mehrwert anbieten und sagen, alles klar, du kriegst schneller Informationen. Du kommst zügiger ans Ziel. Ich habe nicht immer Zeit zu sagen, wann die Ware kommt, aber guck doch mal selber. Du willst den Lieferschein per E-Mail haben? Brauchst du nicht von mir. Guck einfach in die Plattform. Und da fängt dann auch an, es bei den Nutzern Klick zu machen, zu sagen, er hat eigentlich recht. Ich bin unabhängig. Ich bin zeitungebunden und bekomme sofort, was ich suche. Das ist viel, viel besser, als wenn ich hingehe und sage, Achtung, Achtung, liebe Kundinnen und Kunden, ab sofort alles im Web. Da kommt keiner aus dem Knick und sagt dann, wow, endlich, endlich. Oder dann kommt einer und sagt, jetzt kaufe ich bei euch.
Okay, das heißt, wir haben eine gute Nutzerargumentation, aber trotzdem, mein Lieblingskanal E-Mail reicht wahrscheinlich nicht. Wie seid ihr vorgegangen? Welche Kommunikationsinstrumente habt ihr benutzt, um maximale Reichweite zu erzeugen bei allen euren Kunden und Kundinnen?
Ja, das ist relativ einfach. Wir haben auf der einen Seite die Bestandsplattform abgelöst. Also wir haben das alte Troxnet abgelöst, wo die früher Kunden ihre Nutzerdaten drüber integrieren konnten und relativ wenig Zugang hatten zu unseren Systemlösungen. Da sind wir hingegangen und haben die angeschrieben und gesagt, pass auf, wenn ihr umzieht, dann habt ihr die und die Vorteile. Ansonsten schalten wir euren Kanal ab. So, da waren schon mal ein paar Leichen raus, sag ich mal, ne? Und auf der anderen Seite war es so, dass wir die Mehrwerte, die wir haben, also schneller an Informationen kommen, besser informiert sein, selbstverantwortlich handeln zu können, relativ gut einmal über die sozialen Medien zu positionieren. Das heißt,
welche konkret?
Wir gehen konkret über Instagram. Das passt auch zur Zielgruppe. Facebook teilweise auch. Wir gehören auch zu den Dinosauriern, die tatsächlich im Printbereich arbeiten, weil wir relativ viele Leute haben, die auch aktuelle Medien über die Zielgruppen hinweg, also ob es jetzt fürs Facility Management, den Bauingenieur, den Architekten ist, darüber ihre Inhalte lesen. Da haben wir eine relativ große Anzeigenkampagne gemacht. Und dann haben wir es natürlich auch über E-Mail ausgespielt. Ne? Also wir sind auch diejenigen, die E-Mail-Newsletter machen, Newsletter-Marketing, ohne die Leute jetzt dann konkret zu langweilen damit. Aber einfach, um denen zu zeigen, pass auf, Vorteil A, Vorteil B, Vorteil C, steht da Tropfen höhlt den Stein. Und das sehen wir auch an den Nutzerraten. Also wir haben deutlich mehr Engagement, wir haben eine längere Verweildauer auf der Plattform und wir haben deutlich mehr Menschen, die sich anmelden dort. Das kann man relativ einfach tracken. Das ist ganz fantastisch. Dann sieht man es auch übrigens im Konfigurator, wie lange die drin sind pro Session. Ne? Also sind lange dabei.
Wie sind die Nutzungszeiten im Konfigurator? Das heißt also, wie viel Prozent sind während der normalen Arbeitszeiten und wie viel Prozent nutzen den Vorteil, dass es auch außerhalb der Arbeitszeiten verfügbar ist? Ich meine, wir sind im B2B, da sollten wir sehr wenig sein. Ja. Wäre aber trotzdem mal interessant zu wissen.
Das kann ich dir für die Tage gar nicht genau sagen, aber ich kann dir relativ genau sagen, wie die durchschnittlichen Sessions sind. Das sind also schon zwischen 7 und 8 Minuten durchschnittliche Konfigurationsdauer und Verweildauer auf unserer Plattform. Das ist für uns natürlich Gold, weil in der Zeit beschäftigen die Menschen sich konkret mit unserem Unternehmen, mit unseren Produkten, Lösungen und Dienstleistungen. Und schafft das mal, jemanden 9 Minuten oder 8 Minuten auf deiner Plattform, auf deiner Seite zu halten. Und wir sehen es ja auch an den Klickraten. Die Leute steigen ja immer tiefer dann ein und sagen, ich brauche A, ich brauche B, ich brauche C. Dann sehe ich auch relativ deutlich, mit was für eine Art von Gebäude können die sich vielleicht gerade beschäftigen.
Absolut, super spannend. So, letzte Frage. Nämlich KI-Einsatz. Welche Erfahrungen habt ihr? Wo setzt ihr aktuell künstliche Intelligenz bei euch im Marketing ein? Und im Unternehmen?
Im Unternehmen grundsätzlich arbeiten wir daran, eine relativ große Wissensbasis aufzubauen. Wir liegen ja im Hurricane des demografischen Wandels sozusagen. Das heißt, der Großteil unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird in den nächsten 7 bis 8 Jahren auch in den Ruhestand gehen. Und das ist natürlich zum Teil jahrzehntelanges Wissen. Wir schauen, wie wir das eben aufbereiten und auch an einer Stelle vereinigen können, dass wir von der Trox-KI sprechen, um das ganze technische Wissen auch beizubehalten, weil es gibt keinen mehr später, den wir fragen, wie war das? Wie haben wir das damals nochmal gemacht? Sondern das müssen wir irgendwie in einem Punkt beinhalten. Wir arbeiten bereits jetzt schon im Bereich der Auftragserfassung mit KI. Dadurch, dass wir Nullserienfertiger sind, ist das natürlich auch mit Aufwand verbunden, weil jedes Produkt kann individuell konfiguriert werden. Und wenn dann einer schreibt, ja, ich brauche das so und die Nummer und dem Anbau, aber das und das, da musst du erstmal eine KI hin trainieren, dass sie sagt, ach, das ist das Produkt. Oder noch besser, ich meine, ich sehe es ja bei einigen Anbietern, die Serie fertigen, die wissen, wenn A, B, C gefragt wird von einem Wettbewerb, dann können die ihr Z anbieten oder ihr Y. Da sind wir noch lange nicht. Das dauert noch wirklich. Und was wir halt machen, wenn wir jetzt über Marketing sprechen, dann ist es natürlich Content Creation. Wir fangen an mit dem Thema Video. Also alles, was so die Rules of Engagement sind im Bereich zwischenmenschlich. Was aber auch noch ein bisschen Zeit und Überarbeitung braucht, glaube ich. Weil aktuell merkt man schon noch einen Unterschied zwischen KI und dem menschlichen Human Touch, sage ich mal. Und da wird noch eine Menge Zeit ins Land gehen, aber umgekehrt, wir sehen ja jetzt schon diese brillanten Ansätze, wenn wir über Videoerstellung sprechen, über Text Creation teils schon, über Animation, in Adobe in der Cloud ist es ja drin, mit einfach dem Lasso und dann macht da ein Kaninchen rein oder irgendwie so, ne? Da muss man man muss nicht mehr Grafiker sein, um sowas zu können tatsächlich. Das finde ich sehr, sehr cool. Ja, also da sind schon eine Menge Sachen drin.
Habt ihr konkrete Erfahrungen mit Visual Search? Also, dass ich ein Bild hochlade oder ich ein Foto mache von einem Produkt und dann liefert mir euer Konfigurator eventuell oder eure KI irgendwelche Informationen?
Nee, noch nicht, aber das fände ich eigentlich ganz geil, weil tatsächlich die Ersatzteilfrage wird ja immer gestellt, was ist das für ein Produkt? Was ist das nochmal für ein Produkt? Und das wird perspektivisch bei uns mit Sicherheit ein umfangreiches KI-Training sein, weil wir ja seit 51 Produkte im Markt haben. Und dann ist halt die Frage, ja, was war das nochmal? Zum Teil sind die Leute ja tot, die das gebaut haben. Die wissen es ja vielleicht auch gar nicht mehr selber. Und dann ist halt die nächste Frage, welches Ersatzteil brauche ich denn dafür? Und dann einfach zu sagen, pass auf, ich lade das hoch, das ist das Teil, das ist die Logik dahinter, das sind die Ersatzteile. Oder wenn du es austauschen willst, nimm jetzt B anstelle von A, weil A haben wir gar nicht mehr, ne? Beispielsweise.
Allerletzte Frage. Was gibst du mit einem B2B-Unternehmen von deinen Erfahrungen, was sind die wichtigsten Erfahrungen, die du mitgibst beim Aufbau eines Konfigurators?
Ja, also der beste Zeitpunkt, einen Konfigurator aufzusetzen, ist gestern gewesen und der zweitbeste ist heute. Also tatsächlich damit anzufangen, wenn es einen Kundennutzen mit sich bringt, nicht um des Habenwillens und um des Willens, dass jemand dann sagt, oh, das freut mich aber, wenn ich es habe, sondern da tatsächlich auch zu schauen, welchen Nutzen zieht ein Kunde daraus, welchen Mehrwert generiert derjenige damit und die Frage, ob sich's finanziell lohnt, die wird sich nicht in diesem oder im nächsten Jahr klären, sondern erst auf lange Sicht. Wir sind schon ganz, ganz lange dabei und wir wären heute nicht an dem Punkt, wenn wir nicht vor fast 10, 15 Jahren angefangen hätten mit diesem gesamten Thema. Heute sind alle froh. Da sagen auch alle, habe ich doch gleich gesagt. Aber umgekehrt sagen dieselben Leute auch, wenn es nach einem Jahr nicht richtig rauscht, ja, das wusste ich doch gleich, dass es funktioniert. Also da muss man den langen Atem haben und man muss mutig sein und man muss es machen.
Martin, herzlichen Dank. Die Musik sagt uns, dass wir langsam zum Ende kommen sollen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.